angespielt. Spiele, Spreiz und Sport.
Mit dem ehrenwerten Markus Richter, der sich es zur Aufgabe gemacht hat, bestimmte Sachen noch einmal jahrelang, nachdem sie erschienen sind, zu diskutieren. Und zwar so, dass man sich es anhören kann, aber nicht ansehen, in diesem seltsamen Internet, von dem immer Leute reden. Und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, der in den letzten Wochen für sehr viel Aufregung gesorgt hat, ebenfalls in diesem seltsamen Internet, von dem immer alle sprechen. Und meine Damen und Herren, heißen Sie bitte mit mir willkommen, Juliet Starling.
So, how long have you been a zombie hunter?
Forever. I killed my first zombie at 6 months old with a sharpened rattle.
Ja, möglicherweise habt ihr davon gehört, Lollipop Chainsaw, ein Zombie-schlechter Spiel, aber ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Hat in den letzten Wochen für Aufregung gesorgt, weil es auf den Markt kam und wegen eines Themas diskutiert wurde, das tendenziell jetzt erstmal gar nichts mit einem Computerspiel zu tun hat, denkt man aber dann aber doch, und die Diskussion war lang und heftig, und wir wollen sie versuchen, heute so ein bisschen nachzuvollziehen, aber auch tatsächlich über das Spiel zu reden. Und dazu heiße ich jetzt wiederum die echten Gäste willkommen. Das ist einmal Jagoda, auch bekannt als Scheinprobleme. Hallo und guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Und Micha, auch bekannt als The Whispering. Guten Abend.
Hallo, hallo, schönen guten Abend.
So, und wir reden heute über dieses seltsame Spiel, das da Lollipop Chainsaw heißt. Das kam für mich relativ überraschend, das Spiel. Also irgendwie waren auf einmal, überall war Werbung und Leute sagten, guck mal, Lollipop Chainsaw, Zombies, Kettensägen, hurra! Und ich habe in irgendeiner Videospielzeitung ein Review gelesen und dachte dann so, okay, Bonbonbund, Kettensäge, leicht begleitete Heldin, da wird nicht so derbe viel rumkommen, also was jetzt den spielerischen Gehalt angeht. Bin dann aber darauf aufmerksam gemacht worden von Kollegen, die so in dieser Szene die Kunst und die Randgebiete betrachten, ein bisschen tiefer drin sind, dass er dahinter Suda 51 steckt und dass ein Spielemacher sei, der sei was ganz Besonderes, den müsste man beachten, und das Killer 7 von ihm, das sei ja wohl, also ein bisschen komisch gewesen, aber doch so, dass man es beachten müsste. Und dann war das für mich also so, bevor ich das Spiel zum ersten Mal wirklich selber live gesehen habe, okay, wahrscheinlich was Krudes, aber irgendwas, wo ein halbwegs großer Name dran steht. Und somit bin ich in das Spiel reingegangen. Wie war das bei euch, Jagoda? Wie war es bei dir?
Interessanterweise ganz ähnlich eigentlich. Ich hatte noch überhaupt keine Ahnung vorher von diesem Spiel und habe irgendwie nur ein paar Bildchen gesehen oder das Cover von der Packung, und das spricht ja irgendwie auch schon für sich mit dieser Frau und alles so bunt und Kettensäge, und war dann schon neugierig, was das so sein könnte, aber mehr so eine so ein bisschen so eine Autounfall-Neugier. Man möchte es irgendwie gar nicht richtig. Und dann von diesem Suda 51-2, jetzt bin ich verwirrt, hatte ich dann eben auch schon was gehört und wollte es echt gerne mal ausprobieren und war sehr offen. Also ich dachte, gut, ich lasse mich jetzt mal wirklich vollkommen auf dieses Spiel ein. So.
Okay, und wie, Michael, wie war es bei dir?
Ich kannte den Suda 51 schon vorher, weil ich sein erstes eingesigntes Spiel, Killer 7, damals auf der PlayStation sehr gerne gespielt habe, und auch die Nachfolgewerke No More Heroes und Shadows of the Damned, die habe ich alle sehr gemocht. Und ich war zudem auch oder bin zudem auch ein kleiner Fan von James Gunn. Das ist einer, der auch für die ganzen Dialoge und für die Geschichte zu Rate gezogen worden ist. Das ist ein ehemaliger Troma-Regisseur. Troma, das ist so eine B-Movie-Firma. Die haben vorwiegend total bescheuerte Splatter-Filme gemacht und so, und sie haben damit sich quasi so einen ganz ominösen Ruf aufgebaut. Und der James Gunn ist da irgendwann rausgegangen und hat dann so Filme wie Sliver oder die Superhelden-Parodie super gemacht. Und deswegen war ich auf Lollipop Chainsaw sehr gespannt.
Sehr gespannt. Also habt ihr damit gerechnet, dass das in irgendeiner Weise gut wird? Also Micha, hast du eine Erwartung an das Spiel auch gehabt, außer dass du gespannt warst? Also hattest du schon irgendwo so eingeordnet in, ist das Kunst oder kann das weg?
Also der Suda ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass seine Spiele besonders gut geschliffen sind. Das waren die alten Spiele schon nicht, und das ist bei dem Also ich würde sagen, bei Lollipop war es auch, oder beziehungsweise ich habe es nicht erwartet. Selbst das Spiel, was am besten funktioniert hat, nämlich das Shadows of the Damned, das letztes Jahr über EA rausgekommen ist, da hatte der Shinji Mikami, der hat Resident Evil 4 gemacht, seine Finger im Spiel, und der hat da so ein bisschen die Qualitätskontrolle quasi auch beachtet. Und dieses Spiel funktioniert am besten, aber bei No More Heroes zum Beispiel oder bei Killer 7 ist das Spiel mehr so eine leidige Sache. Also wenn man Suda 51 mag, dann sieht man meist eher über dieses Spiel hinweg und freut sich über Stil und über diese kryptische Aufmachung innen drin. Deswegen hatte ich jetzt bei Lollipop Chainsaw eigentlich nicht so die Erwartung, dass mich das spielerisch irgendwie vom Hocker haut.
Okay. Ja gut, du hast ja gesagt, du bist da ganz offen rangegangen. Das hört sich so wie, also eigentlich müsste ich schon von vornherein scheiße finden, aber gucken wir mal.
Ja, natürlich. Ja, so ist es ja auch. Also keine Ahnung, wenn man das Cover sieht und dann dieses Highschool-Girl, da werden natürlich so gewisse Erwartungen geschürt, und ich muss sagen, ich bin nicht die Zielgruppe. Also das Cover spricht mich jetzt so nicht an. Ich würde es mir wahrscheinlich im Laden... Naja, egal. Das führt jetzt noch zu weit. Es ist nicht mein Spiel, so vom Optischen her. Also wenn man einfach nur sich die Trailer anschaut, etc. Darum.
Okay, weil die Protagonistin sozusagen zu klischeehaft aufgemacht ist, oder weil du generell Slaughter-Spiele auch nicht magst?
Nee, also Slaughter-Spiel ist okay, Zombies sind toll, aber auch dieses Bunte, diese Herzchen und diese Bonbons und all das, das ist einfach, das ist einfach nicht meine Welt, glaube ich.
Okay, aber du hast trotzdem...
Immer noch nicht.
Hast trotzdem gesagt, so, das probieren wir mal aus. Wir haben es also alle drei gespielt. Ich kann gleich sagen, ich habe es nicht wirklich durchgespielt. Jagoda, wie war es bei dir?
Ich habe mich bis zum dritten oder vierten, dreieinhalb irgendwo durchgekämpft, aber wirklich auch so, wo ich dachte, okay, ich beiß jetzt mal die Zähne zusammen und mach's jetzt mal weiter, damit ich noch mal ein bisschen mehr, vielleicht kommt da noch was, aber dann irgendwann habe ich wirklich den Controller entnervt in die Ecke geschmissen.
Okay.
An so einer nervigen Stelle, wo man immer und immer und immer wieder acht war.
Okay, dazu kommen wir gleich. Micha, wie weit hast du gespielt? Du hast es durchgespielt, okay. Dann kommen wir jetzt auch tatsächlich zu der Stelle, wo wir mal über das Computerspiel Lollipop Chainsaw reden. Die Debatte mit der leichten Bekleidung, dem Sexismus und allem, was da noch so dranhängt, führen wir dann später. Jetzt geht es tatsächlich erst nochmal um das Spiel. Und das lässt sich eigentlich ganz kurz zusammenfassen, ungefähr so. Kill the motherfuckers! Ja, das ist also meines Erachtens alles, was man über dieses Spiel wissen muss. Man spielt also diese 18-jährige Cheerleaderin, die eine riesige Kettensäge hat. Also die ist fast so groß wie die Frau selbst. Und Aufgabe ist es, eine vorher auch immer schön angezeigte Zahl an Zombies zu zermetzeln. Und das ist im Stil eines Beat'em-up. Also man hat verschiedene Moves, die man ausführen kann, die man auch miteinander kombinieren kann. Zombies erschlagen und jetzt habe ich schon alles verraten, oder?
aber es ist ja auch nicht mehr. Es ist ja wirklich nur so ein super stumpfes Zombie-Gemetzel. Mhm. Also da ist auch nicht viel zu sagen. Also damit hat man das Spiel auch beschrieben, und man kann da lange suchen. Es ist nicht mehr. Es ist wirklich nicht mehr als, also nicht mal, es kommt nicht mal in die Nähe von so ähnlichen Brawlern wie zum Beispiel, weiß ich nicht, God of War oder Bayonetta oder so. Ist nicht im Ansatz.
Ja.
Also selbst wenn man, es gibt ja viel Zeug freizuschalten, viele Kombos und viele Bewegungen, und das Spiel wird ein bisschen mannigfaltiger, wenn man so nach und nach alles freigespielt hat. Aber selbst wenn man alles hat und alle Fähigkeiten hat, ist das immer noch kein Spiel, das es richtig mit der großen Konkurrenz, mit den, sag ich mal, Leuten auf den Thron des Genres irgendwie aufnehmen kann.
Ich wollte gerade sagen, also das ist schon, also wenn ich da jetzt schon mal vorgreifen kann auf das Ende der Sendung. Das hat auf mich schon sozusagen so generell gewirkt wie so ein Download-Spiel. Ja, das ist also so ein Ding, das kann man mal für 10er rausholen. Die Grafik ist, naja, nett, aber schon sehr kantig und also auch grob auf eine gewisse Art und Weise. Und ich überlege jetzt gerade, diese Kombos, die kann man zwar freischalten, aber das bringt doch nicht wirklich was, oder? Also spielt man wirklich mit den Kombos? Ja.
Ich habe es versucht, ich habe echt geübt und immer wieder und immer wieder, und dann machst du da irgendwie so eine XXY-Kombo, was weiß ich, und noch hier, und dann wirst du wieder unterbrochen und dann ist wieder alles hin und dann fängst du wieder von vorne an und irgendwann nimmst du nur noch die Kettensäge. Also ging es dann mir einfach nur noch Kettensäge, 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 und dann war irgendwie dieser ganze Sinn dieser Kombos war dann irgendwann auch einfach dahin.
Das ging mir tatsächlich auch so, dass wow.
Ha?
Huch. Wer hat da Hubschrauber in seinem Zimmer?
Ich weiß nicht.
Hier ist gerade was vorbeigeflogen.
Wow, nicht schlecht. Okay, das war die Kettensäge von Juliet Starling. Das kann man sich also sagen, so als Geräusch vorstellen, was immer im Spiel zu hören ist. Mir ging es auch so. Ich habe also, klar, es gibt diese Kombos, man kann das irgendwie probieren, habe dann aber letztendlich irgendwie so die Dinge gemacht, die funktionieren. Und das war, es gibt so einen Kick, der macht keinen Schaden, aber betäubt so Zombies. Habe ich mir so ein paar Zombies betäubt und dann immer so versucht, möglichst viel im einmal den Kopf abzuschneiden, weil da gibt es irgendwie Bonuspunkte. Und da ist man, hat man sich so durchs Spiel gedaddelt, kann man so wirklich sagen. Also, Micha, du hast das Ganze durchgespielt. Sind wir einfach nur Kacknoobs, die keine Ahnung haben? Oder ja.
Nee, glaube ich gar nicht. Also ich finde, also was ich fand, ist, dass das Spiel dummerweise auch mit den Standard-Moves sehr einfach durchzuspielen ist. Das ist tatsächlich ein echt großer Designfehler. Ich selber habe die Kombos ganz gerne genutzt und gespielt. Das hat sonst jetzt mir wahrscheinlich auch bis zum Schluss keinen Spaß gemacht. Allerdings spiele ich auch sehr gerne solche Brawler. Aber ich habe auch von ein paar anderen Kollegen und auch von Podcast-Freunden und so auch schon gehört, dass die es im Prinzip mit den Standardbewegungen, die man so von Anfang an hatte, auch ohne Probleme durchspielen konnten. Und das darf eigentlich nicht sein. Also bei einem gut designten Brawler müsste das so sein, dass du so die ersten 2-3 Levels so mit dem Standardzeug irgendwie klarkommst und dann müssten irgendwie Gegner kommen, die, keine Ahnung, irgendwie die neuen Sachen von dir verlangen, explizit. So, ja. Damit du, ne, diese neuen Bewegungen anlernst und sich so langsam an die Steuerung gewöhnst. Und das kann manchmal schwer sein. Also gerade eben hatte ich Bayonetta genannt, da ist das so, dass man die Bewegung auch alle lernen muss nach einer Zeit, damit man auch irgendwie eine Chance hat gegen diese überdimensionalen Supermonster, die zum Schluss kommen. Aber bei Lollipop Chainsaw ist das halt gar nicht. Das ist wirklich, also du kannst auch mit Buttonmashen das ganze Spiel schaffen und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Jetzt gibt's ja, also das ist ja der eine Teil, ist zu sagen, du kommst immer in Arenas, wo du quasi dann eine bestimmte Anzahl von Zombies, die doch angezeigt wird, zerschnetzeln musst. Es gibt ja dann so Minispiele, die ja eigentlich eine gute Idee sind, um das Spiel aufzulockern. Bei mir persönlich aber dafür gesorgt haben, dass der Frustfaktor noch höher wurde. Also es gibt so ein Spiel, das fand ich dann ganz lustig, also dieses so ein Basketballspiel, wo man sozusagen die Köpfe der Zombies in den Korb befördern muss. Aber es gibt immer so Block-Zombies, die man dann irgendwie so noch umgehen muss oder tot oder wie auch immer. Das war ganz lustig, bis ich den Eindruck hatte, so eigentlich habe ich es jetzt nicht richtig in der Hand, ob ich gerade durchkomme oder nicht. So hatte ich zumindest den Eindruck. Und dann kam das Spiel, was richtig nervig ist, nämlich dann kriegt man irgendwie so eine Art Granatwerfer mit eingebaut in die Kettensäge und das wird eingeführt mit einem Basketballfeld, wo der eigene Freund, der als Kopf nur da ist und den man auf Zombies raufsetzen kann, dieses sozusagen, also einmal um die 4 Bases rumläuft Baseball.
Baseball.
und dabei aber extrem langsam ist und die Zielsteuerungsmechanik ist extrem ungenau und es leckt einfach nur große Zeit. Also da dachte ich wirklich so, was soll das? Das ist da wirklich, genau, Schikane ist das Wort, was mir dabei einfällt.
Ist aber echt bei mir genau die Stelle gewesen, wo ich mich mit Mühe und Not noch durchgekämpft habe. Da hätte ich auch fast, also dieses Zombie-Baseball war, fand ich mit der Steuerung einfach grausig. Man konnte wirklich nicht gut zielen. Ich habe es immer wieder gemacht und dann habe ich, glaube ich, irgendwie durch Zufall, weiß gar nicht, ich war auch nicht besser am Ende, ist doch noch geschafft und da habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Also dieses Baseball war schrottig, aber das Basketball war echt eigentlich ganz lustig, weil das ging irgendwie so schön einfach und da die Köpfe reinhauen, das war irgendwie war noch witzig und auch mit diesen Chili, die dann dazwischen gefunkt haben, das fand ich schon ganz lustig. Irgendwie.
Ja.
Da war irgendwie witzig. Und dann, was gab's noch? Ach so, was ich ganz furchtbar fand, war dieses mit dieser Explosion. Da ist wieder diese Krux dieser furchtbaren Steuerung zum Tragen gekommen, weil da kommt einer an und du willst hin und drückst schon nach rechts und so stark du nur kannst, aber Juliette führt erstmal deine Bewegung zu Ende. Also wenn du gerade Kettensäge haust, dann führt sie die zu Ende, egal was kommt. Und dann kannst du so nach rechts drücken, so viel du willst. Und dann sind die Zombies schon zu diesen explodierenden, zu so einer Torte hingerannt. Und das war einfach so träge, dass man, also ich war kaum schnell genug und ich musste es mehrfach versuchen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht. Ich weiß es nicht.
Ja, das habe ich, das ist so eine Szene, da gibt es ein riesiges Ding, also eine Torte aus Dynamitstangen und es kommen so brennende Zombies und man muss verhindern, dass sie halt diese Torte erreichen. Und ich habe auch geflucht, habe es aber seltsamerweise beim ersten Mal geschafft. Also aber tatsächlich kam mir die Steuerung so, also ich sag ja immer, die Perfektion an Steuerung ist Super Meat Boy. Also da ist sozusagen, das ist ein Spiel, wo wirklich ganz genau umgesetzt, was du machst. Das Feedback ist extrem genau. Und das andere Ende der Skala ist, ist ein Holzblock in einem Fernseher, den du nicht bewegen kannst, weil du einfach, naja, du kannst halt dein Fernsehbild nicht beeinflussen. Und so Lollipop Chainsaw auf der Hälfte dazwischen, würde ich sagen. Mit Tendenz zum Holzklotz. Oder bin ich da jetzt unfair?
Boah, ich weiß nicht. Also ich fand's gar nicht so schlimm. Also ich fand's eher so solide. Das ist so das Wort, was mir dazu einfällt. Okay. Also vielleicht ist, also gut, ich habe ein paar schlimmere Brawler gespielt, die wirklich unheimlich, also gerade zu PlayStation 2 Zeiten, da gab's echt Sachen, da hast du gedacht, Alter, wie hat's das bloß zu Magreife irgendwie geschafft? Warum haben die das überhaupt gepresst? Und da finde ich Lollipop Chainsaw war so okay. Also nicht so okay. Flüssig und fluppig wie gute Brawler, nicht so wie, ne, wir haben die Beispiele ja genannt, so God of War und so zählen sicherlich auch dazu, wo die Steuerung einfach sehr gut von der Hand geht, sondern irgendwie, man muss sich an diesen eigenen Rhythmus irgendwie gewöhnen und es gibt dann immer wieder Stellen, wo Juliet dann auch einfach mal stehen bleibt und das weiß ich nicht, also da gibt's auf jeden Fall Maßstäbe, die sind weit weg von oder Bob Chainsaw, aber ich fand's jetzt auch nicht so schlecht, dass man es nicht spielen kann.
Okay, also fand... Du würdest aber so sagen, es in die Rubrik unspektakulär. Also sagen, gemacht, aber unspektakulär.
Ja, richtig, genau. Okay. Also es ist so, es ist nicht kaputt. Also für mich war es nicht kaputt. Es gibt ja auch Spiele, die wirklich gar nicht gehen, wo du echt Schwierigkeiten hast. Und ich fand, es war okay, aber jetzt nicht wirklich weltbewegend.
Dann hätte ich aber eine Frage. Wie hast du diesen Chainsaw Blaster? Da konnte man noch gar nicht richtig mit zielen. Also am Ende musste man irgendwelche oder zwischendurch so Steine abschießen, die dann von so Bergen runterkamen. Und da musste man schnell diese Steine anvisieren. Und ich kam da einfach nicht hinterher. Die waren dann schon längst unten. Hattest du da auch Probleme an der Stelle?
Also ich hatte dieses automatische Zielen noch angehabt. Ich habe das zwischenzeitlich mal ausgemacht und bemerkt, dass das Zielen damit so gar nicht geht. Und hab's dann einfach angelassen. Und das ist so, wenn du anziehst, wenn du anvisierst, dann sucht er automatisch auf das nächste Objekt und das habe ich dann quasi die ganze Zeit gemacht. Aber es stimmt, es ist nicht so toll gelöst. Das meine ich auch. Also man kann das zwar spielen, aber es gibt einfach elegantere Möglichkeiten, sowas umzusetzen.
Oh ja.
Also aber auch solche Stellen. Ihr habt ja gerade das mit der Torte genannt oder auch. Also es gibt so andere Minispiele, die ich auch total zum Kotzen fand. Es gab dieses Ding mit dem Mähdrescher. Mhm. Seid ihr soweit gekommen? Habt ihr soweit gespielt? Bitte?
Nee, nichts, nein.
Ach so, das ist so ein Ding, da steuerst du so ein, wie gesagt, so ein Drehmesser und fährst damit übers Feld und da sind da lauter Zombies, die du alle ummähen musst. Und das Spiel ist nur drin wegen dem Witz, aber nicht, weil es sich gut spielt irgendwo. Also du musst einfach nur aus dieser ganzen Arena einfach alles überrollen, was in der Nähe ist und so die ersten 10 Sekunden findest du das auch witzig, weil die Idee gut in dieses Konzept reinpasst. Aber es spielt sich einfach beschissen, weil dieser, also kennt ihr Landwirtschaftssimulator? Zufällig mal gespielt oder eine Demo gesehen? Ja, genauso ist das.
Okay.
Mega, mega, mega träges Ding irgendwie. Du hast Schwierigkeiten überhaupt nach links oder rechts zu lenken. Und es gibt aber keine Herausforderung in einer Form. Also du kannst in diesen Szenen nicht sterben, weil du ja unbesiegbar bist in deinem Mähdrescher. Du musst eigentlich nur irgendwelche Punkte über dem Feld abackern. Und das Schlimmste ist, sind dann diese Ladezeiten dazwischen. Dann gibt's eine Zwischensequenz, dann lädt das Spiel 30 Sekunden, dann gibt's dieses Spiel, das geht eine Minute, dann gibt's wieder eine Ladesequenz von 30 Sekunden. Und es ist einfach nur fürchterlich. Also es gibt echt Stellen, also gerade diese Minispiele, das finde ich auch, ist so das Unausgegorenste am ganzen Spiel. Diese Dinger, da gibt's ja auch das, wo Juliet ihren Freund Nick anfeuern muss, wenn der Kopf aus so einem Zombie-Körper draufgesteckt wird.
Ja.
Oh ja,
und dann
ja.
drückt man diese Tasten in so einer Quicktime-Event-Reihenfolge und ich habe da gar nichts gesehen. Also ich sehe da irgendwie bunte Sachen als Hintergrund und dann werden da irgendwelche Knöpfe eingeblendet und ich war am Anfang erstmal nur irritiert und immer den falschen Knopf gedrückt, weil es einfach nicht es überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. So am Ende ging's dann, aber man sich dann nur auf die Knöpfe konzentriert, aber diese ganze Animation im Hintergrund, wo Juliet ihre Chili da nochmal irgendwie abzieht und Nick dann rumtanzt, da die siehst du dann gar nicht. Also, ja, da gibt's, ja, es gibt's halt laufend im ganzen Spiel.
Aber es gab ja auch was Gutes. Die Bosskämpfe.
Vielleicht sollten
wir auch mal was Positives erwähnen. Also ganz toll fand ich diesen einen Bosskampf, gleich der erste mit den Rock-Zombie.
Der ist geil.
da kommen dann diese Buchstaben, der singt dich an mit dem Buchstaben und da musst du die dann irgendwie niedermachen oder dich ducken. Und das ist einfach ein super toller Bosskampf. Auch die Phasen sind irgendwie kreativ und eigentlich weiß man immer, was man machen muss. Und es ist ein toller Gegner. Also es hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja. Und der ist vor allen Dingen auch, so wie eigentlich alle Figuren im Spiel, unglaublich gut vertont irgendwie. Es gibt für jeden Bossgegner immer so eine Einleitung, so einen Einleitungsfilm, der den kurz vorstellt. Und die sind alle an den Musikstil gekoppelt. Der erste war, glaube ich, so ein Punkrocker oder so, ne?
Ja.
Und der hat auch echt so eine Stimme. Also der schreit wirklich, der brüllt in sein Mikro rein, das verzerrt dann fast und freut sich total, dass er ein Zombie ist, ist richtig stolz da drauf und der ist unglaublich witzig in Szene gesetzt und diese Wörter, also der flucht im Grunde genommen und diese ganzen Schimpfwörter, wie die sich manifestieren, vor denen du ausweichen musst, das fand ich auch unglaublich gut gemacht. Das, ich weiß nicht, die haben es irgendwie geschafft, dass es sehr, kann man das sagen, flüssig aussieht.
Ja, klar, also ja, dass sie so durchs Bild fliegen, dass man wirklich denkt, okay, die sind jetzt wirklich da. Apropos Musik, das ist ja tatsächlich eine der Sachen, die mir gut gefallen haben. Ich bin normalerweise nicht so ein 50s, 60s Fan, aber die Musikauswahl da war schon so, dass ich dachte, okay, die ist bestimmt richtig gut, wenn man diese Zeit mag. Und verbunden mit der Grafik des Menüs, die auch sehr schick war. Also so diese blassen Farben, Comic-Stil, großflächig alles, das sah schon sehr, sehr, sehr schick aus. Und als ich das, so fängt das Spiel ja auch an mit diesem Menü, da dachte ich so, wow, vielleicht ist das doch total geil und so wirklich so ein 50s Revival-Ding, was total gut ist. Das waren die beiden guten Sachen. Die mir echt sehr, also sagen, in diesem Style würde ich mir tatsächlich irgendwie nochmal was reinziehen, wenn man das irgendwie nochmal, wenn man da nochmal ein ordentliches Spiel hintersteckt. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, normalerweise ist es ja am Ende der Sendung erst wird der Preis für das Spiel festgelegt, also sozusagen Qualitätsmakel. Ich habe jetzt spontan beschlossen, wir machen das heute zweimal, weil wir müssen ja gleich noch den anderen Teil der Diskussion führen. Und jetzt mal sozusagen nur das Spielerische und vom Unterhaltungsgrad, wie viel würdet ihr da für dieses Spiel ausgeben? Also ich habe ja schon gesagt, so Download-Spiel, ich fände das so einen ganz klassischen Zehner, also irgendwie 800 Punkte bei Xbox, naja, vielleicht 1200, also 14,99 sozusagen wäre auch noch okay, weil die Aufmachung halt, also die Menüs sozusagen wirklich schön sind, der Soundtrack natürlich auch schick ist. Von daher, okay, 14,99 würde ich mich noch zu breit schlagen lassen, würde es selber aber erst für einen Zehner kaufen. Michael, wie siehst du das?
Ich glaube, ich bin so ein bisschen die Zielgruppe für dieses Spiel, weil ich so trashige Sachen mag und weil ich Brawler mag und weil ich mit Suda 51 auch so ein bisschen vorbelastet bin. Ich würde da schon 30 Euro für ausgeben.
Okay.
Würde es aber, das ist aber die Einschränkung und die klingt wahrscheinlich in diesem Zusammenhang relativ merkwürdig. Ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, sondern schon bewusst sagen, das ist für eine bestimmte Gruppe von Spielern gedacht, die auch ein bisschen leidensfähig sind. Mhm. Ein klein wenig. aber ich glaube auch, ich vermute, dass Personen, die sich auf dieses Spiel gefreut haben oder die Vergangenheit des Entwicklers kennen, vielleicht auch mental darauf eingestellt sind. um es mal so zu sagen. Also ich bin ehrlich, ich habe, es gibt natürlich wesentlich bessere Brawler und so und es gibt auch natürlich auch bessere Spiele. Ich finde so vom Unterhaltungswert und ich habe oft gelacht beim Spielen, deswegen hat mir insgesamt schon Spaß gemacht.
Okay, 30 Euro. Ja, Guda, wie siehst du das?
Ich bin nicht die Zielgruppe. Ich 7,99. Ich fand einfach die Spielmechanik dann dafür zu schlecht und ich kenne die alten Spiele nicht. Ich kann da nicht irgendwie nostalgisch noch, ach, das war da auch schon so schön oder so. 7,99. Nee, also es war mir einfach zu schlecht. Wirklich. Okay. Und ja.
Gut, so das wie angekündigt zu sagen, wenn man nur das Spiel an sich betrachtet. Das kann man aber eigentlich gar nicht, weil die Protagonistin in einer Art und Weise funktioniert, die viele Leute dazu angeregt hat, über Sexismus zu debattieren. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass viele Leute auch dazu angeregt wurden, nicht zu debattieren, sondern sich gegenseitig anzuschreien, was ich immer wenig zielführend finde. Das Thema ist aber sozusagen so hart besetzt und es gibt auch genug Trolle da, dass es halt wirklich schwierig ist, um mal normal drüber zu sprechen. Ich hoffe, dass wir das heute schaffen. Und würde jetzt sagen, in diesen zweiten Teil der Diskussion über das Spiel einführen mit einem zusammengeschnittenen Version des Vorspanns, weil der bei mir zumindest sozusagen so einen sofortigen Effekt hatte. Und dieser zusammengeschnittene Ding des Vorspanns müsst ihr euch so vorstellen, das ist also die Szene beginnt, dass ihr auf einem Bett eine Frau, die ganz klar sexualisiert ist, siehst, also die sieht einfach geil aus und hat genau nur ein ganz knappes Top an und ganz enge Höschen oder Minirock und riekelt sich gerade in ihrem Bett und dazu passiert dann irgendwie so ungefähr das Folgende, was ihr jetzt hier hört.
Welcome to my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet. Ugh. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat. But they're so yum. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around.
Ja, das ist sozusagen in ungefähr 30 Sekunden Juliet Starling, die Hauptheldin. Und diese Person, die da skizziert wird, möchte ich an dieser Stelle sagen, hat halt für einigen Aufriss gesorgt. Ich habe jetzt im Rahmen dieser ganzen Diskussion, die zeitgleich mit dem Erscheinen des Spiels auch noch aus anderen Gründen befeuert wurde, ist unter anderem auch das Blog Fat, Ugly or Slutty durch die Gegend gereicht worden. Das ist ein Blog, wo Gamerinnen darüber sprechen, wie sie angesprochen werden. Und der Blogtitel heißt, wenn du als Frau in einem Spiel was kannst, musst du, so die rationale Logik von einigen Männern anscheinend, entweder fett oder hässlich oder eine Schlampe sein oder meistens alles dreis. Und in gewisser Weise fand ich es sehr lustig, im übertragenen Sinne, im ironischen Sinne, dass der Vorspann ein Selbstbild dieser Protagonistin darstellt, das da sehr gut draufpasst. Ja, also die findet sich zu fett. Die hat auch irgendwie den Eindruck, dass ihr Freund sie möglicherweise hässlich findet. Und das Schlampige kommt da schon auch durch so. Ja, also ich mag hier Funny Stuff, bin gerade 18 geworden. Also deutlicher kann man hier Barely Legal Porn, glaube ich, nicht auf dem Spielercharakter raufschreiben. Plus natürlich, sie kriegt eigentlich nichts hin. Also irgendwie nicht beim Schiedsrichterwettbewerb, nicht gegenüber ihrem Freund. Das ist alles so ein bisschen komisch. Es widerspricht zwar dem Charakter, aber es ist doch ganz schön klischeehaft. Und ich habe diesen Vorspann gesehen und dachte so, ich bin, was so eine Sachen angeht, nicht derbe empfindlich, aber das geht mir eindeutig zu weit. Wie war das für euch, Micha?
Puh, schwierig. Denn ja, also ich muss erstmal einleitend sagen, dass diese Sexismusdebatte, die sehr wichtige Sexismusdebatte wohlgemerkt, ist gut, dass sie geführt wird, dass ich die eigentlich eher durch den Hitman-Trailer so jetzt irgendwie aufkochen sehen habe. Da gab es ja diesen Trailer, wo Hitman diesen Nonnen aufs Maul haut. Mhm. Und das war so die erste Reaktion, die ich so allgemein mitbekommen habe. Und dann war dann E3 und dann kam Tomb Raider und so weiter. Und das war anscheinend schlechtes Timing, dass die dann Lollipop Chainsaw rausgebracht haben. Lange geplant, dieses Release-Datum von Mitte Juni. Und das haben sie dann deswegen auch nicht verschoben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht so empfunden. Also gerade in Bezug auf die beiden anderen Themen. Also ich finde, also allgemein in Lollipop Chainsaw ist es jetzt wirklich nur mein persönliches Empfinden, ist das alles, also klar, das ist, es gibt eine Form von Sexismus da drin, ganz überdeutlich. Die wird aber so überstrapaziert und so sehr in Richtung Parodie getrimmt, dass ich da jetzt nicht so den Bezug sehe zu Spielen, wo es wirklich ein Problem ist. Zum Beispiel, wie gesagt, der Hitman-Trailer oder in Spielen, die es wesentlich ernster meinen. Heavy Rain zum Beispiel oder so. Also ich denke schon, dass auch dieser Vorspann ganz bewusst sofort mit der Tür ins Haus fällt und sofort die Frau zeigt und sofort sagt, hier, es geht, klar, ich weiß, was du jetzt denkst, es geht um Sex und sowas alles. Und auch der erste Level ist vollgespickt mit solchen Zitaten, dass du irgendwann eigentlich drüber wegkommen musst. Weil das ist der erste offensichtliche Gedanke, den du hast.
Aber an welcher Stelle passiert dann diese Brechung, von der du sagst? Also wo kannst du das benennen, wo das sozusagen so krass wird, dass es dann also unverkennbar und nicht falsch interpretierbar übertrieben ist?
Für mich persönlich war es tatsächlich schon die Vorstellung der Familie im Vorspann. Mhm. Als ich dieses Bild mit den Familienmitgliedern gesehen habe und dann steht der Vater wie Elvis dahinter. Dann hast du irgendwie dann noch die Töchter, die alle auch so überzogene Frauentypen sind. Da ist ja diese sportliche, die in einem Schützenverein ist und die dann auch mit so einer Pistole postiert. Und dann ist da die, ich glaube, 16-Jährige oder 17-Jährige, die gerade ihren Führerschein gemacht hat, aber eigentlich nicht richtig aufmachen kann. Und das ist Quatsch. Also das, so sind Menschen nicht, das sind Comicfiguren. Und als ich dieses Familienfoto, dieses Porträt gesehen habe, ich gedacht, okay, so ist das gemeint. Und habe das dann gleich in eine ganz andere Schublade gesteckt. Natürlich muss man sagen, das ist sexistisch, keine Frage. Das, wenn man da empfindlich drauf reagiert, dann ist das auch auf jeden Fall ein Spiel, was man vielleicht nicht spielen sollte. Und es ist wirklich so, wie es auf dem Cover dargestellt wird. Das ändert sich im Laufe des Spiels auch nicht. Für mich persönlich steht das aber jetzt nicht auf derselben Stufe wie mit anderen Spielen, wo ich wirklich ein großes Problem sehe.
Mhm. Ja, Goda, wie siehst du das?
Ganz anders.
Überraschung!
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal dieser Trailer am Anfang, als ich das dann gehört habe, dachte ich nur, oh mein Gott. Und dann ist sie auch noch so dümmlich und dann auch noch diese Körper und ich darf nicht so viele Lollis essen. Und das hat mich schon wieder so wütend gemacht. Und ich dachte, oh Gott. Also sie haben wahrscheinlich die hohlste Figur da irgendwie gezeichnet, die man sich irgendwie nur ausdenken konnte. Und wo ich eben das Problem sehe, ich sehe das nicht überzeichnet. Also klar, es ist total albern und wir sind alle erwachsene Menschen und wir sehen das auch, dass es irgendwie auf bestimmte Dinge einfach nur hinausläuft oder irgendwie cool sein soll, weil es sich in irgendwelche Comic-Geschichten einreiht. Aber das Spiel ist irgendwie ab 16 freigegeben und ich versuche dann mir vorzustellen, wie das ist, wenn da so 16-jährige Typen zusammenhocken und das gemeinsam an der Xbox spielen und sehen die das dann auch, also dieses Überzeichnete und dieses Extreme, dass man sich dann irgendwann so davon distanzieren kann. Und das ist eben das, wo ich denke, das ist eben nicht der Fall. Und darum kann man auch nicht sagen, ja, wenn man da empfindlich ist, sollte man das nicht spielen. Ich würde zum Beispiel gerne mal so Zombies, Slaughter, Brawler, Sachen, was weiß ich, auch mal spielen können mit irgendwie, die mich auch ansprechen, wo die Protagonistin einfach nicht dumm und blöd ist und nur auf ihr Höschen reduziert wird. Jetzt brauche ich eine Pause.
aber ich kann was ergänzen. Und zwar, ich gebe dir da völlig recht, was die Altersfreigabe betrifft. Die fand ich auch ganz schön komisch. Ab 16.
Ja, vor allem auch wegen dem Splatter. Also die werden ja wirklich halbiert und dann zerfließt das. Und dann, dazu kann ich sagen, meine Schwägerin saß da dabei, als ich das einmal gespielt habe. Hat sie sich angeschaut und da habe ich gerade den Zombie halbiert und das Blut spritzte so und sie hat weggeguckt und die war so schockiert und furchtbar und ich dachte nur, oh Gott, bin ich schon so abgebrüht, dass das so völlig an mir vorbeigeht und also sie fand das ganz schlimm und dann denke ich auch, jetzt greife ich irgendwie auch schon wieder vor, aber wenn das dann so Menschen sehen, die sonst mit Computerspielen nicht so viel in Berührung kommen und dann sehen die sowas und ich glaube, so schnell spielt die kein Xbox-Spiel. Also ich glaube, die hat jetzt eine ganz schlechte Meinung von dem, was ich so gerne als Hobby betreibe, habe ich jetzt den Eindruck. Es war aber auch echt eine ungünstige Szene, sag ich mal. Wir sind, glaube ich, echt sehr abgebrüht.
Ja, aber da muss man natürlich, also finde ich zumindest dazu sagen, das ist ja so ähnlich wie du erwischst, in Anführungszeichen, jemanden, wie ein Zombie-Film guckt und findest dann Fernsehen komisch. Also das muss, glaube ich, also gerade im Erwachsenenmenschen schon klar sein, dass nicht alle Spiele so aussehen.
Was du sagst, ja, Goda, finde ich aber auch. Also ich hätte das Spiel jetzt erstens, also nicht weniger wegen der Gewalt, sondern auch wegen dieser Überzeichnung jetzt nicht ab 16 freigegeben. Persönlich, ich sitze ja nicht im Gremium und kann jetzt nicht die Arbeit beurteilen. Aber nach meinem Empfinden ist das auch echt komischer Maßstab. Also ich finde ohnehin allgemein schon komisch, was schon ab 16 freigegeben wird. Da gibt's schon Kriegsspiele, die ab 16 sind und so. Da denke ich mir, naja, das muss vielleicht nicht sein. Und Lollipop Chainsaw ist, glaube ich, überall international auch tatsächlich ab 18 freigegeben. Und das finde ich auch richtig. Das sollte auch so sein. Und ich habe mir da auch schon während des Spiels so ein bisschen Gedanken gemacht und gedacht so, naja, wenn das jetzt in die Fall, also ab 16 bedeutet ja auch, dass man es einfach frei im Laden kaufen kann. dass man da jetzt auch nicht so die Altersnachweiskontrolle hat. Und wenn das jetzt irgendwie Jüngere sehen, sagen wir mal 12-Jährige, ich glaube nicht, dass die verstehen, dass es eigentlich Buffy on Crack ist. Ich denke eher, dass sie da eine ganz andere Wahrnehmung haben als wir, und ich gebe dir da auf jeden Fall recht.
Also was ich jetzt aber von euch beiden höre ist, und das finde ich nicht unspannend, dass ihr sagt, dieses Spiel ist also mehr oder weniger gelungener Trash, aber die sexistische Problematik wird vor allen Dingen schwierig angesehen, weil wir nicht garantieren können, dass alle Leute so reflektiert darüber denken wie wir.
Ja.
Ist das sozusagen, ist das richtig zusammengefasst? Okay, dann würde ich ja tatsächlich... Ja, so, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich überlege jetzt gerade, wie man da sozusagen weiterkommt. Weil generell kommt ja dann immer sozusagen irgendwie Freiheit der Kunst und wir können es den Leuten nicht verbieten und so weiter und so fort. Und ich überlege gerade, ich habe tatsächlich noch kein kreatives Machwerk gesehen, wo ich gesagt habe, das soll aus den Gründen, weil ich dummen Menschen nicht zutraue, dass sie es richtig verstehen, vom Markt genommen werden. Außer, es gibt ein einziges Beispiel und das ist der Film Der freie Wille. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Ist, da geht es halt um jemanden, der Frauen vergewaltigt und der das aber aus einem krankhaften Trieb tut, also der zumindest in seinem Erleben keine Kontrolle darüber hat und der daraufhin, Major Spoiler-Warnung, sich am Ende des Films umbringt, weil sozusagen das die einzige Entscheidung ist, die er als freier Wille treffen kann. Und da habe ich gedacht, so, das ist ein Film, da möchte ich eigentlich nicht, dass den depressive Leute sehen. Also, weil ich glaube, wenn du depressiv veranlagt bist, kann dich das extrem in diese Richtung schubsen. Zu sagen so, naja, letztendlich hast du eh keine Kontrolle über dein Leben. Das Einzige, was du machen kannst, ist die Entscheidung zu treffen, ja oder nee. So, und das ist natürlich,
ja.
Also da kann man jetzt auch noch drüber diskutieren, das will ich aber an dieser Stelle nicht machen, sondern nur sagen, wie weit draußen für mich die Grenze ist, um zu sagen, sowas sollte man vielleicht nicht frei auf den Markt geben. Jetzt ist es also, ja.
Okay, ja. Also ich bin so eingestellt. Also ich habe mit mir selber relativ sehr, sehr selten ein Problem mit übertriebener Gewaltdarstellung oder so oder mit so trashigen Sachen und sowas. Ich komme damit gut klar und ich denke, das wirkt auch auf eine bestimmte Weise auf mich, wo ich gut mitarbeiten kann, denke ich. Bin sehr empfindlich, was sexuelle Themen betrifft. Also ich kann mir Filme, wo es um Missbrauchsthemen geht, sehr schlecht angucken. Ich habe großen Respekt vor solchen Filmen. Es gibt so Werke wie zum Beispiel Irreversible oder so, da gehen mir die Fingernägel hoch, was vielleicht auch daran liegt, dass in meinem Freundeskreis einige Opfer sind und ich da so ein bisschen sensibilisiert bin. Und jetzt speziell auf Spiele. Ich bin einer der wenigen wahrscheinlich in Deutschland, die sagen, dass der Jugendschutz ein bisschen zu lasch ist an vielen Stellen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum so ein Spiel wie Uncharted zum Beispiel ab 16 freigegeben wird, wo du als strahlender Held 50 Leute abballerst und dann steht der auf und macht einen Witz. Also ich persönlich finde, das geht gar nicht. Also so bin ich jedenfalls gegenüber dem Jugendschutz eingestellt. Dass das jeder Erwachsene spielen kann und dass man das als Erwachsener erwerben kann und so, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde es aber nicht okay, dass man das als 16-Jähriger kaufen kann. Und was ich überhaupt nicht okay finde, ist zum Beispiel auch, dass sowas wie Call of Duty frei beworben werden kann, so eine Kriegsverherrlichung. Da auch wieder, ich komme selber damit klar und finde es okay, wenn Leute das spielen. Aber ich finde nicht gut, dass damit dann auch, dass da an Jugendliche geworben werden darf. Verstehst du? Also dass man jetzt, hier ist das neue Call of Duty und Krieg ist geil und so. Und ich finde, also Jugendschutz heißt ja auch, das heißt ja nicht, dass man die Spiele verbietet oder so. Das heißt ja nur, dass man den Zugang dazu erschwert.
Ja. Du sagst ja quasi irgendwie, okay, das ist eine Frage des Jugendschutzes und es gibt erstmal keinen sozusagen, das ist immer total schwierig zu sagen, also es gibt kein objektives Sexismusproblem mit dem Spiel Lollipop Chainsaw, weil jeder, der reflektiert genug ist, hintersteigt das. Jetzt würde ich gerne nochmal Jagoda fragen, ob sie das wirklich genauso sieht und was die Konsequenzen, also die negativen Konsequenzen sind, die sie für Leute findet, die du für Leute findest, die sozusagen das nicht hinterblicken. Also was ist die Gefahr, die von diesem Spiel möglicherweise deiner Meinung nach ausgehen könnte?
Also erstmal denke ich, dass es jetzt nicht nur Leute betrifft, die es jetzt irgendwie nicht so sehr reflektieren können. Also erstmal auch altersunabhängig, ob ich nun 18 bin oder 22, ich kann genauso sozusagen auf dieses Spiel einsteigen und mich nur auf diesem flachen Niveau bewegen sozusagen. Und die Gefahr ist einfach, ich muss mich sammeln. Also diese Abstempelung ist einfach unerträglich, meiner Ansicht nach. Also mit diesem gerade 18 geworden und dann mit diesem Höschen, und das ist, sie ist ja nur wandelnde Brüste und Arsch, kann man ja mal so sagen. Und dass eine Frau eben nur dazu dient, um irgendwelche Männer sozusagen, ihr wisst, was ich meine, und dann nebenbei noch Zombies metzelt.
Nee, ich komm gerade tatsächlich nicht hinterher. Also
sie ist ja nur ein Objekt, ganz einfach. Sie dient ja eigentlich nur dazu, sagen wir mal, Jungs aufzugeilen. So, oder? Also jetzt rein optisch gesehen. Und auch inhaltlich hat sie ja nicht wirklich viel zu bieten. Und dann metzelt man nebenbei noch Zombies. Und ich sehe einfach darin eine Problematik, dass generell eben das Bild der Frau eben weiter transportiert wird in den Computerspielen auf diese Art und Weise. Dass es okay ist, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Sie könnte auch anders lustig dargestellt sein. Also ich könnte mir wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge ausdenken, wo es trotzdem witzig wäre. Und es ist nicht so, dass man die ganze Zeit unter ihr Höschen gucken muss, sondern man kann auch trotzdem mit irgendeiner lustigen Kettensäge Zombies metzeln, und man kann das Ganze auch ganz anders machen und nicht einfach immer nur wieder dieses Bild weiter transportieren. Und wenn ich eine junge, nackte Frau sehen will, dann schaue ich mir halt ein Porno an, aber spiele kein Spiel.
Heißt das also, du sagst auch, dass das Problem vor allen Dingen deshalb existiert, weil es keine andere Darstellung gibt, sondern weil das ein weiterer Baustein in der sozusagen weit verbreiteten Mythos ist, dass Frauen dicke Brüste, Arsch und Kettensäge sind?
Ja, ganz genau. Also das Spiel ist an sich, ich finde das jetzt nicht total dramatisch. Also klar, nervt mich das alles. Es ist jetzt aber nur, wie du sagst, ist ein weiterer Baustein, und der immer wieder und immer wieder dieses alte Bild herunterleiert und mit dieser Objektifizierung, und das geht einfach immer so weiter, und das ist eben das Nervige daran, dass es irgendwie kein Ende findet und dass es jetzt für mich als Spielerin keine Alternative gibt.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die in dem Spiel, also da rettet die ab und zu mal wieder Leute, und da gibt es eine Szene, wo sie halt irgendwie so einen Typen rettet, da kriegt man auch Bonuspunkte für, der also gerade noch in Gefahr lief, von 5 Zombies gefressen zu werden, dann gerettet wurde, und der so sagt, so geil, du bist heute Nacht meine Wix-Vorlage. Micha, ich würde dich das jetzt gerne fragen. Das ist ja, also ich finde, man kann das schon annehmen, dass sozusagen das Leute, dass das so gesehen wird, als da ist sozusagen der Charakter dieses Spiels ist ein weiteres Sexobjekt. Und was dann auffällt, wenn über Sexismus in Spielen spricht, ist, dass ganz, ganz, ganz häufig die Argumentation kommt, ja, aber das hier ist doch jetzt nicht Sexismus. Also ja, das ist ein Problem, aber das hier ist doch jetzt echt nicht. Das sieht man doch gleich, dass es nicht so gemeint ist. Kannst du Jagodas Argumentation nachvollziehen, und B, ist es möglicherweise so, dass diese Sexismusdebatte sozusagen also dann auch auf eine Art und Weise geführt wird, die immer sozusagen, dass es also zugegeben wird, dass es Probleme gibt, aber eigentlich wird es nie angefasst, weil man nie zulässt, dass es tatsächlich mal zum Problem gemacht wird, also zum konkreten Problem?
Ja, also ich finde, ähnlich wie Jagoda auch, dass es durchaus wesentlich mehr unterschiedliche Frauenfiguren in Spielen geben sollte. Also es ist schon richtig, dass es gibt halt bestimmte Stereotypen. Das fängt bei der kämpfenden Sexbombe an, geht über zu der Prinzessin, die man immer retten muss, jetzt mal grob gesagt, also Super Mario und alle anderen Frauen in Not, und geht dann weiter zu irgendwelchen Nebenfiguren, die zwar ganz nett und attraktiv aussehen, aber eigentlich nicht viel beitragen. Und das geht komplett durch die ganze Spieleindustrie auf jeden Fall. Es gibt, also man kann jetzt natürlich dann so, dann werden viele sagen, nein, es gibt so Spiele wie Heavy Rain und so, die das nicht machen. Auch solche Spiele machen das. Heavy Rain hat zwar keine sexistisch dargestellte Hauptfigur, diese Madison, die man spielt, Aber die Strukturen und die Art, wie sie dramaturgisch in die Geschichte eingebunden ist und welche Rolle sie in der Geschichte übernimmt, hat ja auch auf jeden Fall sexistische Strukturen. Das ist, also ich finde schon, dass es mehr Mannigfaltigkeit geben sollte. Das heißt aber auch, dass Spiele allgemein von den Themen, die sie momentan behandeln, weg müssen. Also weniger Fantasy oder wenigstens den Fantasy anders gestalten und auch die Genres müssen sich verändern. Das heißt, wir müssten weniger Actionspiele haben, wo solche einfachen Stereotypen, ob Mann oder Frau, ich meine, es gibt ja auch so Spiele wie Gears of War, wo die Männer genauso blöd dargestellt sind, die müssten sich allgemein verändern. Es gibt sehr positive Beispiele. Es gibt zum Beispiel im Adventure-Bereich ganz viele sehr interessante Frauenfiguren. Die Dame aus Geheimakte fällt mir da jetzt gerade ein. Ich habe ihren Namen jetzt gar nicht parat. Die halt als Mensch wie du und ich dargestellt wird, als gewiefte Ermittlerin und so. Das sind ganz schöne kleine Beispiele, aber es muss mehr davon geben. Also es muss mehr Figuren geben, die halt einfach sind wie Menschen. Das sehe ich auch so. Jetzt in Bezug auf Lollipop Chainsaw, das ist eine schwierige Sache. Also wenn das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, es ist halt so derart überdreht, dass ich mich dann schon frage, wie viele Leute nehmen das für voll? Denn dieses Spiel versucht ja nicht irgendwie es dir als glaubwürdig zu verkaufen. Da ist natürlich wieder das Problem, wie wird das von anderen Leuten interpretiert? Also außer uns dreien jetzt vielleicht, sondern wie sehen das andere Personen? Aber ich sehe das Problem nicht so akut wie bei anderen Spielen, die es etwas ernster meinen, die Geschichte glaubwürdiger aufziehen, die authentischer gemacht sind, die eine Geschichte haben, die nachvollziehbarer ist, die tatsächlich aus dem Leben gegriffen sein könnte. Da habe ich bei Lollipop Chainsaw jetzt nicht so das akute Ding gesehen.
Ja, aber das ist ja das Problem, ne? Also wie ich es jetzt gerade versucht habe zu erklären. Du sagst jetzt, okay, Lollipop Chainsaw ist nicht das Problem, aber ein anderes Spiel ist das Problem. Und bei dem anderen Spiel würden wahrscheinlich auch wieder Leute kommen und sagen, also entschuldige mal, dieser Hitman-Trailer, Nonnen in hautengen Lederkostüm mit Maschinengewehren, natürlich ist das total übertrieben und nicht sexistisch. Hallo? Also das ist ja die Frage. Ja. Nee, natürlich kannst du jetzt wieder gegen argumentieren, warum das doch sexistisch ist. Was ich damit sagen will, es wird sich immer jemand finden, der für ein bestimmtes Spiel sagt, das sei jetzt aber nicht sexistisch. Und dann ist ja die Frage, ob man es nicht doch mal machen soll, dass man zu einem bestimmten Spieler mal sagt, so, okay, naja, vielleicht doch nicht.
Es ist ja, also Sexismus ist ja ein ziemlich persönlicher Begriff irgendwo auch. Klar gibt es eine klare Definition in Lexika und auch in wissenschaftlichen Dissertationen und wir lernen auch momentan sehr viel von der guten Anita, die diese Videoserie macht, die Tropes Video Games, wie heißt die nochmal? Tropes?
Tropes versus Woman.
Ach ja, genau. Die finde ich sehr sehenswert. Also ich bin zwar nicht immer einer Meinung, aber ich finde, man kann da sehr viel für sich herauslernen und so und wird dann auf Sachen aufmerksam gemacht, die man vorher vielleicht nicht so gesehen hat. Das Ding ist, das ist halt eine Empfindungssache irgendwo auch. Es gibt Sachen, die sind klar belegt. Man kann so etwas Visuelles wie Juliet überhaupt nicht abstreiten. Wer das sagt, ist blind. Also selbstverständlich ist die Figur sexualisiert und auch das, was sie macht, ist, ganz eindeutig ein Fall, von dem wir ja diskutieren. Das ist halt, aber trotzdem ist da irgendwo immer noch eine eigene Empfindung. Finde ich das persönlich anstoßend? Verärgert mich das?
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Genau das ist eben das Problem, dass es darum nicht geht, finde ich. Es geht eben nicht um den Einzelfall, um das einzelne Spiel, um diese einzelne Figur. Und hier ist vielleicht ein bisschen sexistisch, hier ein bisschen Objektifizierung. Dort ist sie hohl, dort ist sie dumm oder was weiß ich. Darum, das ist eben das Problem, dass es eigentlich genau darum nicht geht, sondern es geht eben um den Kontext und es geht um sozusagen um die Unterdrückung von Frauen und Objektifizierung in den letzten, sagen wir mal, 2000 Jahren. So. Und dann sieht man eine Entwicklung. Gut, es hat sich entwickelt und Frauen, Emanzipation, wir dürfen wählen, juhu. Ja. Und wir sehen aber, oder ich sehe und viele andere vielleicht, dass es noch nicht weit genug ist. Und dann kommen da so solche Spiele, wo eben so ein bisschen sexistisch ist. Und hier ist so ein bisschen das. Und das ist eben, es geht immer weiter und diese Tretmühle. Und dann wächst die nächste Generation von Kindern heran, die wieder mit solchen Dingen aufwachsen, die mit diesen Medien aufwachsen, mit den Filmen, mit den Spielen, mit den Büchern, wo die Frau immer noch so dargestellt wird. Lustiges Taschenbuch, oh mein Gott. Also wenn ich damit teilweise die ersten zwei Bände angucke, die Frau ist ja wirklich, wird ja furchtbar dargestellt. Nur so als Beispiel. Und das geht einfach immer so weiter. Und es ist, ich finde, es macht keinen Sinn, wenn man sich im Einzelnen aufhängt. Also wenn es um diese Sexismusdebatte jetzt geht. Weil das bringt es nicht. Also man muss einen Schritt zurücktreten und mal versuchen, das Ganze zu betrachten. Und ich glaube, dann versteht man auch die Diskussion und warum das Ganze so emotional geführt wird, weil es eben um diese lange Geschichte geht und nicht nur um dieses einzelne Spiel, das vielleicht nur so ein bisschen schlimm ist.
Aber ja gut, was ich dich dann nochmal fragen würde, sagen, also während man, also ich nehme euch jetzt einfach mal als Stellvertreter, wenn man also Micha sagen könnte, so entschuldige mal, klar, dieses Spiel ist nicht sexistisch, aber welches ist es dann, könnte man dann natürlich diese Argumente noch sagen, so entschuldige, ich spiele hier ein Videospiel, es geht jetzt gerade nicht um 2000 Jahre Ungerechtigkeit. Also kannst du das nachvollziehen, dass Leute davon ein bisschen verschreckt sind, wenn sie sozusagen eigentlich nur in ihrem Sofa sitzen und ein Spiel spielen und auf einmal sozusagen kommt jemand und sagt so, entschuldige mal, du führst da 2000 Jahre Ungerechtigkeit gegen Frauen fort.
Natürlich kann ich, spiele ja auch gerne Spiele und ich hatte mich auch auf dieses Spiel gefreut. Also ich kann das total nachvollziehen. Wir wollen ja alle irgendwie nur unsere Spiele genießen und es geht auch nicht darum, jetzt den Spieler an sich zu verurteilen und zu sagen, okay, du bist jetzt schuld, weil dir das jetzt vielleicht gefällt oder dieser College-Humor dein Fall ist oder was weiß ich, sondern also ich sehe da tatsächlich mehr die Verantwortung, wenn es jetzt darum geht, sehe ich dann mehr beim Spielemacher, beim Studio.
Aber wäre es dann nicht sozusagen praktisch, dass man sagt, okay, das ist solche Spiele halt auch, weil dann diskutieren wir wenigstens drüber?
Davon gibt's ja genug. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da suchen müssten, um solche Spiele zu finden. Das ist ja das Problem. Wir hätten gerne noch mehr von den anderen.
Okay. Ich möchte an dieser Stelle noch eine interessante Idee an den Start bringen, die ich gelesen habe bei Destructoid. Und da hat jemand gesagt, also er hat sozusagen dem Suda51 eine Art und Weise des Denkens unterstellt, die ich nicht unspannend finde, die ich aber möglicherweise für ein bisschen fett halte. Und zwar hat er gesagt, der Freund wird ja die ganze Zeit als Kopf rumgetragen. Also ja, ganz am Anfang wird er infiziert, dann wird der Körper sozusagen weggesägt, nur der Kopf ist da, durch Magie ist er trotzdem am Leben und er hängt als Tant am Gürtel der Heldin. Und es kommt immer wieder zu Situationen, wo sie einfach völlig über ihn hinweggeht. Ja? Also sie erzählt ihm so, hey, das ist doch super, ich kann nicht in der Tüte ins Kino schmuggeln, wir müssen nur eine Eintrittskarte zahlen. Er wird also objektifiziert. Es soll eine Szene geben, habe ich nur gelesen, habe ich selber nicht gesehen, wo er irgendwie von Familienmitgliedern, Kindern irgendwie bemalt wird und sich halt gar nicht wehren kann. ihm wird also ein fremdes Schönheitsideal aufgedrückt. Also, dass das im Sinne des Spiels ist, dem Mann, der vorm Spiel sitzt und sich sozusagen ja eher mit diesem Kopf identifiziert, mal nahezubringen, wie das ist. Und ich bin sehr, 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 sehr hin und her gerissen, weil ich finde es eine ganz schön harsche Unterstellung, also sagen im Sinne von, da wird ihm ganz schön viel zugetraut, also das genau so geplant zu haben. Es ist mir aber tatsächlich so gegangen. Es gab für mich ein paar Szenen, wo ich dachte, oh, das ist aber bitter. Also der kriegt jetzt gerade so, der erlebt jetzt gerade mal so, wie es ist, wenn man das Anhängsel ist. Und das fand ich nicht unspannend. Und dann etwas, was ich glaube, was nicht im Artikel steht, aber was ich mir dann irgendwie noch dazu geräumt habe, ist, wenn man das tatsächlich so planen würde, dass man sagt, okay, wir machen mal ein Spiel, wo der Mann objektifiziert wird, damit der Spieler, der männliche Spieler, vorm Bildschirm das mal nachvollziehen kann. Und wie macht man das dann, dass es genau die Leute spielen, die es am nötigsten haben, das mal zu erleben? Na klar, man macht die klassische Wix-Vorlage als Hauptfigur. Ich finde das eine sehr interessante Verschwörungstheorie und ich wünschte fast, es wäre wahr. Die Frage ist nur, ob es funktionieren wird.
Wer sagt zuerst was dazu?
ja, Goda, bitte.
Ich habe diesen Artikel auch gelesen und ich finde, ich würde dem nicht zustimmen. Also einerseits klar, der Mann ist da wehrlos und der hängt da rum, der Nick heißt er, glaube ich. Und andererseits wird dabei den Männern und auch den Spielern, die sich ja dann mit diesem Nick scheinbar identifizieren, so eine passive Rolle aufgedrängt, die mir nicht gefällt. Also der hängt ja nicht umsonst am Hintern. Also es ist ja auch nicht so, dass man da umsonst dann die ganze Zeit unter diesen Rock guckt. der Ort, wo er hängt, ist ja nun auch schon sehr, sehr gewählt. Und das heißt, ich stelle mir vor, ich bin jetzt ein Mann und spiele dieses Spiel. Ich hänge da jetzt mit am Hintern, ja, wenn ich mich dann so sehr in diese Figur reinfühle. Ich bin ja so wehrlos. Also das schiebt den Mann in diese Richtung. Ich bin so wehrlos, diese Frau hat Kurven, ich muss hingucken, ich kann ja gar nicht anders. Also was ich als völligen Schwachsinn empfinde. Und darum hat mir dieser Artikel auch nicht gefallen, weil es eben diesen Mann sozusagen entlastet, von seiner eigenen Verantwortung mal drüber nachzudenken, vielleicht diese Frau jetzt nicht so als Objekt zu sehen oder wie auch immer. Gut, diese Frau im Speziellen. Gut, aber, die ist darauf ausgelegt, aber die anderen.
Na, witzigerweise kommt mir das jetzt aber so vor, als ob du tatsächlich überall das Böse sehen willst. Also
in diesem Artikel, also das geht mir jetzt nur um diesen Artikel. Ja. Wenn man das so interpretiert, dann finde ich dieses Wehrlose des Mannes nicht gut. Also das finde ich nicht, bestimmt nicht.
Inwiefern?
Dass Männer so sind, also dass sie ja so wehrlos sind und nicht anders können, als da jetzt hinzugucken.
Nee, aber darum geht es doch auch gar nicht. Es geht doch darum, den Mann mal in die Situation zu bringen, zu erleben, wie es ist, wenn man quasi übergangen wird.
Ja, aber gut, also ich hatte es anders gelesen. Also ich habe den Artikel weiter interpretiert. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich schon so, wo du sagst, okay, jetzt sehe ich es zu negativ und
also ach so, du hast den Artikel so verstanden, dass der Mann dadurch, dass er sozusagen ohne eigenen Möglichkeit sich zu bewegen an dieser Stelle hängt, die Erlaubnis hat, ihr auf den Arsch zu gucken.
Genau, ja.
So habe ich das überhaupt gar nicht verstanden. Ich habe es wirklich so verstanden, im Sinne von, der Mann ist jetzt in der Situation, wo er nichts machen kann und wo ihm von der außenstehenden Macht gesagt wird, ja hier, so sieht's aus, du kannst nur das und das machen und du wirst, du kannst dich halt nicht dagegen wehren. Also, liebe Hörer, bildet euch da mal selber eine Meinung. Wir verlinken den Artikel in den Shownotes und dann gerne auch ins Kommentarfeld schreiben. Ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen, weil
darf ich dazu auch noch was sagen?
Ach stimmt, wir hatten noch etwas vergessen. Ja, kannst du mal sehen, wie das ist, wenn du nicht gefragt wirst. Nein, sag mal.
Aber echt mal. Also ich finde den Denkansatz von Jim Sterling war das, glaube ich, sehr interessant. Und ich würde dem Suda durchaus zutrauen im Bezug, also gerade weil ich die alten Spiele kenne, dass er das beabsichtigt hat. Es ist nur leider nicht so gut ausgeführt worden. Sex und Suda, das ist ein Thema, das er immer wieder antießt in seinen Spielen. Es ist halt immer Bestandteil von seinen Geschichten und es ist in der Regel so, dass die Protagonisten sehr oft mit Sex angelockt werden, den aber nie kriegen. Also sie werden im Grunde genommen immer dafür so ins Geschehen geholt. Also in Nummer Höhe ist es zum Beispiel irgendein Typ, irgend so ein Otaku, der will einfach nur Killer werden und Killer Nummer 1 werden, weil er sich Sex mit einer sehr attraktiven Frau verspricht, die in einer Agentur arbeitet, die diese Killerkämpfe vermittelt. Das ist alles. Das ist die komplette Geschichte des ganzen Spiels. Und diese Motive, Sex und das Versprechen darauf, das zieht sich auch durch die anderen Titel. Shadows of the Damned hat teilweise diese Motive drin und in Killer 7 ist es auch schon drin. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Gedanke bei Nick, dieser kopflosen Figur, auf jeden Fall mit dabei ist. Ich finde aber schon, dass man die ein bisschen deutlicher hätte hervorholen können. So, weil so kann man wirklich zu Recht sagen, naja, ist es wirklich drin? Da gibt's ja nur zwei Hinweise im Spiel und so. Und ich kann mir vorstellen, dass Jim Sterling da wahrscheinlich auch auf die Retroperspektive, auf die Spiele davor geguckt hat und sich gedacht hat, da muss ja irgendwas sein. Man muss allerdings auch sagen, dass Lollipop Chainsaw im Vergleich zu den vorherigen Spielen auch einfach viel flacher ist. Also bedient sich einem viel, viel pubertäreren Humor und ist inhaltlich jetzt auch nicht so besonders vielschichtig. Deswegen weiß ich nicht, ob Jim Sterling da vielleicht etwas gesucht hat, was vielleicht eventuell nicht da ist. Interessant finde ich den Gedanken aber schon. Ja, ich habe da so meine Zweifel. Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von dem Suda, aber ich habe bei dem jetzt auch gedacht, also wenn er das sagen wollte, wenn er wirklich diese Figur so darstellen wollte, den Nick, so als Spiegel für den Mann, so der jetzt ne, dieses Spiel irgendwie spielt und sich angelockt fühlt von der Juliet, dann hätte man das ein bisschen besser verpacken können irgendwo, weil es geht auf jeden Fall unter. Deswegen finde ich den Gedanken jetzt auch nicht so handfest, diese Theorie.
Ja.
Müsste man vielleicht sich wirklich die Mühe machen, dieses Spiel nochmal spielen und dann nochmal so auf die Dialoge achten und so. Das machen dann vielleicht auch nicht so viele, weil dieses Spiel halt wirklich, wie gesagt, für ganz bestimmte Leute gedacht ist und ganz bestimmt auch nicht für die unbedingt, die sich damit jetzt in der Doktorarbeit rumschlagen wollen. Da gibt es sicherlich interessantere Computerspiele.
Das ist sozusagen auch das, was ich dachte. Ich dachte so, schöne Idee. Leider ist der offensichtliche Sexismus aber so stark, dass es möglicherweise den Leuten verloren geht, wenn sie nicht gerade diesen einen Artikel von Jim Sterling gelesen haben.
Ja.
Na gut, so. Ich finde, was ich, also ich würde jetzt aber wirklich gerne zum Schluss kommen, wenn ihr nicht einer von euch noch laut schreit, um nicht die Hörgewohnheiten der Hörer überstürzt zu strapazieren, die ja nach einer Stunde immer regelmäßig einschlafen. Nee, was ich auch schön finde, ist, dass wir es auf eine Art und Weise darstellen konnten, ohne dass jemand den Kopf verloren hat. Hahaha, super Wortspiel, Markus. Will jetzt einer von euch noch was Wichtiges sagen?
Ja.
Ja, bitte.
Ich habe einen Appell. Ich möchte bitte alle Spieleentwickler, die das jetzt hören, das sind natürlich Tausende, ja, macht bessere Spiele, macht andere Frauenfiguren und ihr sitzt am längeren Hebel, oftmals, und seid ein bisschen kreativer. Vielen Dank.
Ja, dann ist mein Appell an die Spieler, wenn sowas rauskommt, kauft das auch. Sonst wird das nichts. Gut, ich will jetzt nochmal die Abschlussrunde machen. Also nach all dem, was wir beredet haben, liegt mein Preis für dieses Spiel tatsächlich bei 4,99. Ich würde mehr nicht geben. Und zwar ist für mich mittlerweile das einzig denkbare Szenario, warum man dieses Spiel überhaupt spielen sollte, ist, man hat diesen Destructoid-Artikel gelesen oder ist auf irgendeine andere Art und Weise auf diese Verschwörungstheorie gestoßen und will mal gucken, was dahinter steckt. Und dann noch einen Fünfer aufzulegen, finde ich okay. Mehr würde ich aber echt nicht draufgeben. Micha, wie siehst du das?
Ich bleib beim Preis.
Micha bleibt bei 30 Euro waren das, weil schon irgendwie solide Brawler-Unterhaltung. Und Jagoda, wie siehst du das?
Summa summarum, zero, nix.
Okay, Free-to-Play möglicherweise, aber mehr ist auf gar keinen Fall drin. Gut, dann wären wir durch mit Lollipop Chainsaw. Euch beide, die will ich noch kurz erwähnen, kann man auch an anderer Stelle lesen und möglicherweise sogar hören. Jagoda, erzähl noch mal kurz, wo man dich lesen kann.
Ja, man kann mich am meisten auf Twitter lesen, unter Scheinprobleme, und ich habe auch einen Blog, aber nicht so wichtig, und das war's.
Aha, aha, aha. Und Micha?
Ich komme von dem Gaming-Blog www.kollisionsabfrage.net. Wir machen unter anderem auch zwei Videopodcasts, den Mehrspieler-Shortcut und den Mehrspieler. Shortcut ist so ein Kurzformat, wo wir Einzelspiele besprechen. Der Mehrspieler ist so ein dokumentarisches Ding, was durchaus mal die Ein-Stunden-Grenze sprengen kann. Und ja, unter Twitter, das wirst du dich verlinken, nicht The Whispering. Viel wichtiger ist aber vielleicht unser Kollisionsabfrage-Account colli.net.
So, das könnt ihr also euch alles antun, falls ihr alle angespielt Podcast gehört haben. Und ich rufe euch wie immer dazu auf, schreibt Kommentare. Denn das ist das Brot des Künstlers. Nicht Applaus, sondern Kommentare im Podcast. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen und fürs Diskutieren, ohne an Leuten den Kopf abzuschlagen. Und bin an dieser Stelle raus.